Liebe Schwestern und Brüder, der Geist weht, wo er will. Dieser Satz ist sprichwörtlich gemeint. Wenn Dinge nicht so laufen geplant, sage ich eher genervt, naja, der Geist weht halt, wo er will. Oder ich verwende den Satz mit einem kleinen Lächeln, wenn etwas überraschend gut gegangen ist oder es eine positive Wende gab, die ich nicht erwartet habe. Der Geist weht zum Glück, wo er will. Ich habe diesen Satz in den vergangenen Wochen oft im Kopf. Vieles ist zurzeit einfach nicht planbar. Manchmal gibt es nur noch einen Stopp. Geht nicht wie geplant, abgesagt, und dann gibt es wieder überraschend eine Wendung zum Guten. Der Geist weht, wo er will. Der Satz stammt aus der Bibel. Im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wird über die ersten Christen berichtet. Nachdem Jesus vom Tod auferstanden und in den Himmel gefahren war, trauten sie sich überhaupt nicht mehr auf die Straße. Ohne ihn fühlten sich seine Jüngerinnen und Jünger erneut allein. Sie wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie fühlen sich vom Leben abgeschnitten. Das wird sehr eindrucksvoll in der Apostelgeschichte beschrieben. Die Jünger haben sich verbarrikadiert, alle in einem Haus hinter geschlossenen Fenstern und Türen. Lockdown, Stillstand. Da erfasst sie plötzlich Gottes Geist, so wird in der Apostelgeschichte beschrieben. Er setzt sich wie Flammen in ihre Köpfe, der Funke springt über, sie sind erleuchtet, begeistert und können auf einmal nicht anders als raus aus dem Haus unter die Erleute. Sie erzählen allen von Jesus, von Gottes Liebe, die stärker ist als der Tod. In der Stadt Jerusalem wird damals Menschen aus verschiedenen Ländern eine neue Zukunft geboten. Ein großes jüdisches Fest gefeiert. Man hört in den Straßen ein Sprachgewirr aus aller Welt. Die Jüngerinnen und Jünger beginnen über das zu reden, was sie mit Jesus erlebt haben. Jeder versteht sie auf einmal so, als würden sie in seiner Sprache sprechen. Aus der Angst und Isolation am Anfang der Geschichte entsteht eine große Verbundenheit unter allen Menschen, bewirkt vom Geist Gottes, der weht, wo er will. Zum Glück. Zum Glück ist Gottes Geisteskraft stärker als jede Trennung voneinander. Diese überwältigende Geistkraft trägt die ersten christlichen Gemeinschaften. Das Pfingstwunder wirkt nach, wirkt weiter. Gottes Geist ist diese ermutigende und verbindende Kraft. In diesem ersten Pfingstwunder ist die Gemeinschaft noch ganz selbstverständlich. Alle sind verbunden, alle spüren sich in einem gemeinsamen Projekt in der Nachfolge Jesu. Der heutige Predigttext, der aus einem Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth stammt, er spricht schon von einer ganz anderen Situation. Paulus gehört nicht mehr zu diesen geistbewegten, geistbegabten der ersten Stunde. Er wendet sich an eine Gemeinde, die brüchig, zersplittert und letztlich gespalten erscheint. Nicht mehr die ganze Gemeinde fühlt sich durch Gottes Geist verbunden, sondern nur noch einzelne oder einzelne Gruppen. Ja, es geht nicht nur um kleine oder größere sachliche Differenzen, sondern um die Frage, wie Gott selbst hier anwesend erfahrbar wird. Und die Vielzahl dieser geistbegabten Menschen wirft die Frage auf, ob jede Begabung, ob jede Geistkraft gleichrangig und vor allem als Wirken Gottes zu begreifen ist. Im Blick auf die Gewichtung der verschiedenen Geistesgaben gibt Paulus eine eindeutige Antwort. Jede Geistesgabe ist eine Gnadengabe, also eine von Gott selbst gewährte, und jede ist gleichwertig. Ich lese für uns aus dem ersten Brief des Paulus an die Gemeinde in Korinth im 12. Kapitel. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis durch denselben Geist, einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe, gesund zu machen in dem einen Geist, einem anderen die Kraft, Wunder zu tun, einem anderen prophetische Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenreden, einem anderen die Gabe, sie auszulegen. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das Seine zuteilt, wie er will. Paulus betont hier, jede ist in einer besonderen Weise mit Gaben ausgestattet, eine von Gott begabter. Die christliche Gemeinde lebt genau davon, dass sie eine Gemeinschaft der von Gott Begabten ist und nicht eine Gabe berechtigt zur Überordnung der einen über die anderen. Gemeinde ist nur denkbar durch Ergänzung, ja manchmal sogar durch das Aushalten von Differenzen. Und letztlich lässt sie jeden Menschen als von Gott in besonderer Weise Begabten wahrnehmen. Dies ist die Perspektive von Jesus. Er hat sie unendlich belegt, er hat sie unendlich gewagt, in der Begegnung mit Sündern, mit Kranken, mit hoffnungslosen Menschen. Und diese Perspektive, sie ist in der Geschichte des Christentums wirksam geworden, über die ersten christlichen Gemeinden hinaus, bis hin in die Gegenwart. Die Perspektive, dass jeder Mensch durch sein Vertrauen auf Gott wachsen und zum Zeugen seiner Liebe werden kann. Ich denke, in den Phasen, in denen die Kirche aus dieser Kraft und Einsicht gelebt hat, ist ihr eine große Zeugenschaft, ja auch im Widerstand gegen den Zeitgeist zugewachsen. Gegen einen Geist, der Chancen zuteilt und entreißt, der Menschen nach Nutzen, Hautfarbe und gesellschaftlicher Stellung klassifiziert. Für mich gehört zu den großartigsten Beispielen dieses Aufbruches im Geist Gottes der Widerstand der methodistischen Kirche von John Wesley gegen die Sklaverei. Sie haben es erreicht, dass Anfang des 18. Jahrhunderts die Sklaverei endgültig geschmäht, verurteilt wurde. Und auch in anderer Hinsicht hat es diese Aufbrüche in unserer Kirche gegeben, auch in der Diakonie, in der sozialen Arbeit im 19. Jahrhundert, als es um Bildung für Frauen ging, um Bildung für Kinder und Jugendliche, denen diese Bildung nicht von zu Hause her zuwachsen kann. Und heute geht es wieder darum, in Initiativen wie Café Deutschland, in der Flüchtlingsarbeit und vieler anderer Hinsicht, dass wir hinauswachsen über die engen Grenzen auch unseres eigenen Denkens, dass wir zu Zeugen werden, dass Gottes Geistkraft, die jeden Menschen von seiner Gabe her begreift, unter uns wirksam sind. Es sind die prophetischen Stunden der Kirche, in denen sich Christen und Christinnen eben nicht dem Zeitgeist überlassen, sondern die vielfältigen Geistesgaben unter sich entdecken und fördern. Lassen Sie uns nüchtern sein. In der Geschichte der Kirche ist auch immer wieder deutlich geworden, dass ein solches grenzüberschreitendes, visionäres Leben der Kirche im Grunde nur über einen begrenzten Zeitraum hinweg möglich war und dass sich danach immer wieder starre Muster des Miteinanders in unserer Kirche, in unseren Gemeinden etablierten. Ein Beispiel, was gerade unsere Tage betrifft, ist die Rolle von Männern und Frauen in der Kirche. Frauen sind immer wieder wichtig gewesen in Momenten des Neuaufbruchs, in der Jesusbewegung, im Mittelalter unter den großen Frauengestalten wie Hildegard von Bingen und in der Reformation, als man in den ersten Anfängen Frauen wichtige Rollen und Ämter zuschrieb. Der Text aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther. Er sieht in dieser grenzüberschreitenden Wirkung des Heiligen Geistes auch eine Kraft für den Aufbau der Gemeinde. Für Paulus entfalten sich alle Gaben, die die Gemeindeglieder haben, es dadurch, dass sie sie in ihrem Bezug für den einen Gott verstehen. Die Gaben, von denen die Gemeinde lebt, sind eben keine natürlichen Gaben, keine angelernten Fähigkeiten, keine Gaben, die uns von Geburt an mitgegeben sind, keine besonderen Persönlichkeitsmerkmale, sondern sie wachsen aus dem Wirken des Geistes Gottes. Welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. So heißt es im zweiten Kapitel dieses Briefes und es markiert sehr deutlich, wo Menschen in ihrem Gaben- und Geisteswirken ihre Begründung und Kraft herfinden. Die Verbindung in der Gemeinde, das Wachsen durch die Geistes- und Gottesgaben, das bedeutet ein Zweifaches. Zum einen geht es darum, dass alle diese Gaben dazu eingesetzt werden sollen, gemeinsam den Auftrag Jesu weiterzuführen. Und dann, dass es nicht um ein für sich selbst geht, sondern das, was geschehen soll, soll zum Nutzen aller geschehen. Zum Nutzen der ganzen Gemeinde, der ganzen Kirche. Ich denke, gerade angesichts der großen Unsicherheiten, in denen wir im Moment leben und die auch an Kirche und Diakonie nicht einfach vorbeigehen, ist es wichtig, dass wir nicht nur das eigene bewahren und pflegen, sondern uns auf das Ganze beziehen, anders gesagt, auf Gottes Weg mit dieser Welt, der in Christus neu bewahrheitet und im Wirken des Geistes immer wieder vergegenwärtigt wird. Da, wo wir uns auf diesen Weg Jesu beziehen, da kann eine Gemeinde, da kann unsere Kirche auch ein Abbild dieses Geisteswirkens werden. Und da kommen alle Gaben zum Klingen, die wir in einer Gemeinde haben. Musik, Geduld, Reden, Zuhören, Organisieren, Raten, Geld haben und manchmal einfach Humor, Freundlichkeit, Verbindlichkeit und im tiefsten und letzten die Gabe zu beten. Gottes Geist weht nicht, wo er will. Er begegnet mir sehr menschlich und nah in den vielen Facetten meiner Kirche und meiner Gemeinde. Ich habe dies immer wieder sehr persönlich erlebt, wenn andere Menschen für mich gebetet haben. Amen. Und lassen Sie uns noch einstimmen in ein gemeinsames Gebet. Lebendiger Gott, Kraft des Lebens, Hände hast du mir gegeben und Geist, Gefühl und Energie. Ich will tun, was den Menschen dient. Ich will mit meinen Händen die Welt gestalten, mit meinem Geist die Möglichkeiten ertasten, mit meinem Gefühl das Rechte erspüren, mit meiner Energie die Hürden überwinden. Lass mich heute erleben, dass ich Anteil habe an dir, du göttliche Kraft. Amen.